Stell dir vor, du bist ein Schachspieler und du sitzt vor deinem Schachbrett, spielst gegen eine fremde Person und du schaust auf deine Stellung. Also ihr kennt es vielleicht, die schwarzen und die weißen Figürchen wie Bauer, Pferd, Springer, König und Königin. Und du schaust auf deinen Schachzug und du siehst, dass du verloren hast. Es gibt keinen Ausweg mehr. Der Gegner, er hat alles richtig gemacht. Jeder Zug von ihm war präzise. Jeder Angriff von dir abgewehrt. Die Bedrohung, die auf dem Schachbrett jetzt da ist, ist real. Und du schaust auf das Spiel und du weißt, es gibt keinen Ausweg mehr. Menschlich gesehen gibt es keinen Ausweg mehr. Also Schachmatt steht dir bevor. Und so ähnlich geht es David in 2. Samuel, Vers 17. Sein eigener Sohn Absalom hat die Hauptstadt übernommen, Jerusalem. Die Bevölkerung hat David verraten. Nur ein kleiner Teil ist mit ihm gereist. Sein Ratgeber Ahitophel hat die Seite gewechselt. Er war Davids bester Ratgeber und ist jetzt bei Absalom. Und jetzt, mitten in der Nacht, plant dieser Ahitophel den entscheidenden Schlag. Die Partie scheint verloren zu sein. Aber dann passiert etwas Erstaunliches. Nicht von David, sondern von Gott selbst. Er dreht das Spiel. Das ist die Geschichte, die uns dieses Kapitel, das wir heute anschauen, erzählt. Und es lohnt sich, hineinzuschauen. Denn das ist, oder in diesem Abschnitt lernen wir etwas über Gott. Nicht nur etwas über David, sondern auch über Gott. Es ist für jeden von uns wichtig, der manchmal das Gefühl hat, dass er verloren ist. Das geht nicht mehr gut aus. Gott scheint nicht zu handeln. Ein kurzer Kontext, bevor wir dann zur Schriftlesung kommen und unseren Predigttext lesen. Was ist passiert? Wir befinden uns mitten in den Aufstand von Absalom. Also eine Familienangelegenheit. Absalom ist Davids Sohn und er hat David nun vertrieben. Er hat sich gegen ihn erhoben, er hat sich zum König ausrufen lassen und will jetzt seinen eigenen Vater stürzen und sein Königreich übernehmen. Und wie schon einleitend gesagt, der Ratgeber Ahitophel ist zu Absalom übergelaufen. Und wir sehen, oder wir haben es letztes Mal gesehen, es sieht düster für David aus. Er hatte nicht mal die Zeit, sich Schuhe anzuziehen. Weinend, mit verhülltem Haupt, geht er davon. David und seine erschöpften Truppen haben Jerusalem verlassen. Und als David Jerusalem verlassen hat und im Ölberg hinaufläuft, da sieht er einen Freund, seinen Berater Hussai. Und der kommt ganz schmutzig mit zerrissenen Kleidern zu David. Und David sagt zu ihm ungefähr so: Hussai, geh nach Hause, mach dich frisch und geh zu Absalom. Biete ihm sehr deine Dienste an. Und in dieser ganzen Ereignissen richtet David auch ein geheimes Nachrichtennetzwerk ein, damit er Botschaften eben durch Hussai oder von Hussai erfährt, wie er umgehen soll. Das heißt, es sind die Priester Zadok und Abiatar, auch sie sind auf Davids Seite, wollten mit ihm eigentlich mitgehen. Doch Hussai, oder die Idee war, Hussai kommt an die Informationen und gibt sie dann an Abiatar und Zadok weiter und sie geben sie ihre Söhne Jonathan und Ahiamas weiter, die sie dann David überbringen. Und das ist so der Hintergrund, bevor wir jetzt, oder wenn wir jetzt die Schriftlesung anschauen, 2. Samuel 17. Schlag mit mir gemeinsam auf. 2. Samuel, Kapitel 17, wir werden das ganze Kapitel lesen. Das ist die Seite 395 in der Gemeindebibel, wenn du dir eine rausgenommen hast. Und das ist Gottes Wort. Und Ahitophel sprach zu Absalom: Lass mich doch 12.000 Mann auswählen, mich aufmachen und David noch in dieser Nacht nachjagen. Ich werde dann über ihn kommen, während er müde und matt ist, und kann ihn in Schrecken versetzen, sodass alles Volk, das bei ihm ist, flieht. Und dann kann ich den König alleine schlagen. So werde ich alles Volk zu dir wenden. Den Mann zu schlagen, den du nachstellst, bedeutet nämlich so viel wie die Rückkehr aller Leute zu dir. Dann wird das ganze Volk Frieden haben. Das schien dem Absalom gut und auch allen Ältesten Israel. Aber Absalom sprach: Man rufe doch noch Hussai, den Achita, dass wir auch hören, was er zu sagen hat. Als nun Hussai zum Absalom kam, sprach Absalom zu ihm: So und so hat Ahitophel geraten. Sollen wir seinen Rat ausführen oder nicht? Wenn nicht, so rede du. Da sprach Hussai zu Absalom: es ist kein guter Rat, den Aitofel diesmal gegeben hat. Und Husai sprach, du kennst deinen Vater wohl und seine Leute und weißt, dass sie Helden sind und voll wilden Mutes, wie eine Bärin auf freiem Feld, die ihre Jungen beraubt ist. Dazu ist dein Vater ein Kriegsmann, so dass er nicht bei dem Volk übernachten wird. Siehe, er hat sich wohl schon jetzt in irgendeiner Schlucht verborgen oder an einem anderen Ort. Wenn es dann geschieht, dass etliche von ihnen gleich im Anfang fallen, so wird jeder, der es hört, sagen, es hat eine Niederlage unter dem Volk gegeben, das zu Absalom hält. Selbst wenn es jemand hört, der sonst tapfer ist und ein Herz hat wie ein Löwenherz, so wird er sicher verzagen, denn ganz Israel weiß, dass sein Vater stark ist und dass tapfere Leute bei ihm sind. Darum rate ich, das ganze Israel von Dan bis Beersheba zu dir versammelt werden soll, so zahlreich wie der Sand, der am Meer ist, dass du selbst mit ihnen in den Kampf ziehst. So wollen wir ihn überfallen, an welchem Ort wir ihn finden, und wir wollen über ihn kommen, wie der Tau auf den Erde fällt. Das wird von ihm und all seinen Leuten, die bei ihm sind, nicht ein einziger übrig lassen. Zieht er sich aber in eine Stadt zurück, so soll ganz Israel Stricke an jene Stadt legen und sie in den Fluss hinunterschleifen, so dass auch nicht ein Steinchen mehr davon gefunden wird. Da sprach Absalom und alle Männer Israels, der Rat Husseis des Achitas ist besser als der Rat Aitofels, aber der Herr fügte es so, dass der gute Rat Aitofels zunichte wurde, damit der Herr das Unheil über Absalom brächte. Und Husseis sprach zu Zadok und Abiatar, dem Priester, so und so hat Aitofel den Absalom und den Ältesten Israel geraten, ich aber habe so und so geraten. So sendet nun rasch hin und lass David sagen, bleibe nicht über Nacht in der Ebene der Wüste, sondern geh schnell hinüber, damit nicht der König und das ganze Volk, das bei ihm ist, verschlungen wird. Jonathan aber und Achimäus standen bei En-Rogel, und eine Magd ging hin und berichtete es ihnen, und sie gingen hin und meldeten es dem König, David, denn sie durften sich nicht sehen lassen und in die Stadt kommen. Aber ein Bursche sah sie und hinter ihr brachte es Absalom. Da liefen die beiden schnell und kamen in das Haus eines Mannes nach Bachurim. Der Mann hatte einen Brunnen in seinem Hof, dort stiegen sie hinunter. Und die Frau nahm eine Decke und breitete sie über die Öffnung der Zisterne und streute Getreidekörner darüber, so dass man nichts merkte. Als nun Absaloms Knechte zu der Frau in das Haus kamen, fragten sie, wo sind Achimas und Jonathan? Die Frau antwortete, sie sind über den Bach gegangen. Da suchten sie die beiden, konnten sie aber nicht finden und kehrten wieder nach Jerusalem zurück. Als aber diese weg waren, stiegen jene aus der Zisterne herauf und gingen hin und berichteten es dem König David und sprachen zu David, macht euch auf und geht rasch über den Fluss, denn so und so hat Aitofel Rat gegeben gegen euch. Da machte sich David auf und das ganze Volk, das bei ihm war, und sie setzten über den Jordan, und als es lichter Morgen wurde, fehlte keiner, der nicht über den Jordan gegangen wäre. Als aber Aitofel sah, dass sein Rat nicht ausgeführt wurde, sattelte er seinen Esel, machte sich auf und ging heim in seine Stadt. Er bestellte sein Haus und er hängte sich und er starb und wurde in das Grab seines Vaters gelegt. Vers 24. David aber war nach Mahanaim gekommen, als Absalom über den Jordan zog, er und alle Männer von Israel mit ihm. Und Absalom setzte Amas an Joabs Stelle über das Heer. Dieser Amas war der Sohn eines Mannes namens Jitra, eines Israeliten, der zu Abigail eingegangen war, der Tochter Nachaschs, der Schwester von der Zeruja, die Mutter Joabs. Und Israel und Absalom lagerten sich im Land Gilead. Und es geschah, als David nach Mahanaim gekommen war, da brachte Shobi, der Sohn Nahas, aus den Ammoniterstadt Raba und Machir, der Sohn Amils aus Lodabar und Basilial, der Gileaditer aus Rogelim, die Betten, Becken, Töpfergefäße, auch Weizen, Gerste, Mehl und geröstetes Korn, Bohnen, Linsen und geröstetes, sowie Honig und Dickmilch, Schafe und Kuhkäse als Speise für David und für das Volk, das bei ihm war. Denn sie sprachen, das Volk wird hungrig, müde und durstig sein in der Wüste. Soweit Gottes heiliges und unfehlbares Wort. Ich will auch noch ganz kurz um den Segen bitten für die Botschaft. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns Gnade gegeben hast, auf dein Wort zu hören. Dass du uns, Herr, hilfst jetzt, das, was in der Geschichte auch wichtig und relevant für uns ist, als deine Kinder zu sehen. Dass du uns dein Gesetz öffnest, dass wir Freude haben an deinem Wort. Und dass dein Wort ein Licht auf unserem Weg wird für die Woche, die auf uns wartet. Schenke du Gnade, dass wir Acht haben, ob wir klein sind, ob wir groß sind, ob wir jung oder alt sind. Lass uns Acht haben auf dein Wort, denn du sprichst heute zu uns. Und so gib du mir auch Gnade, denn ich glaube daran, dass auch du durch den Heiligen Geist auch heute noch Menschen rettest und zu dir bringst. Und all das bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Das Predigtthema lautet, wenn Gott im Verborgenen regiert. Das ist das, was wir heute in der Schriftstelle sehen, wenn Gott im Verborgenen regiert. Und der allererste Punkt, den wir sehen, ist die stille Souveränität. Sie ist da, nicht ganz offensichtlich, aber doch ist sie da. Und deswegen die stille Souveränität Gottes. Während David in der Wüste also zittert und Angst hat, weil er nicht weiß, was Absalom als nächstes tut, brennt noch im Palast des Königs David Licht in seinem Beraterzimmer oder in seinem Esszimmer. Es wird noch Politik gemacht. Es ist noch nicht abgeschlossen, das, was Absalom begonnen hat. Denn der Sohn von David hat die Stadt eingenommen, aber er ist noch nicht der endgültige Sieger. Er braucht Rat und er wendet sich an den Mann, dessen Wort in Israel galt, als hätte man Gott selbst befragt, an Ahitophel. Das lesen wir in 2. Samuel 16. Da wird das über ihn gesagt. Es ist so, als ob man Gott selbst befragt hätte. Ahitophel spricht zu Absalom und er hat folgende Idee. Er sagt, lass mich 12.000 Mann auswählen. Ich bin David. Ich werde David noch in dieser Nacht verfolgen und ihn umbringen. Also wir sehen Ahitophel, er hat einen ganz klaren Plan. Sein Plan ist 4 Schritte. Er ist präzise und er ist brillant. Erstens, 12.000 Mann gegen Davids erschöpfte, wahrscheinlich 2.000 Mann, die mit David gekommen sind. Das ist eine erdrückende Mehrheit, wenn du dir vorstellst, 2.000 Mann gegen 12.000, das weißt du, du hast keine Chance. Also eine Übermacht. Zweitens, der Überraschungseffekt. Er ist auf Absaloms Seite. David ist müde, er ist entkräftet, er ist emotional am Boden. Sein eigener Sohn trachtet ihm nach dem Leben. Jetzt zuschlagen, wir überraschen ihn, er rechnet niemals damit, sagt Ahitophel. Drittens, der Fokus. Wir müssen nicht all die 2000 Menschen umbringen, es reicht nur David. Er ist der Anführer, er ist eigentlich, wie man es sagt, der Kopf der Schlange. Wenn man den durchtrennt, ist die Schlange dahin. Es muss also präzise sein. Es reicht ein Mann, nur der König David muss sterben. Und viertens, wenn David dann weg ist, Viertens, wenn David weg ist, kommen alle anderen zurück. Alle kommen zum Absalom. Was sollen sie tun? Er ist ja dann der König. Also kein langer Bürgerkrieg. Schnell, sauber und effektiv. Und wenn wir uns diese 4 Punkte anschauen, dann denkt doch jeder von uns, wow, das ist ein militärisches Kunstwerk, was Ahitophel hier dem Absalom abliefert. Dieses Vorgehen. Der Text selbst sagt es. In Vers 14 sehen wir, dass der Rat gut war. Er war nicht moralisch gut, aber er war strategisch gut. Und deswegen ist die Situation, in der David sich befindet, ernst. Und wir sehen hier, Gottes Verheißungen schließen echte Gefahr nicht aus. Wir wissen, dass Gott David in 2. Samuel 7 einen ewigen Thron verheißen hat. Und das Wort ist noch gültig, es ist noch da. Aber Davids Thron steht kurz davor, zu Ende zu gehen. Manchmal denken wir, wenn Gott etwas versprochen hat, dann wird alles leicht. Ja, wenn Gott uns verspricht, dass uns alles zum Besten dient, dann können wir alles ertragen. Aber die Bibel zeigt uns etwas anderes. Gott hat David versprochen, dass sein Königtum Bestand haben wird. Und trotzdem steht David kurz davor, vor der Vernichtung. Gott hat Abraham einen Sohn versprochen und trotzdem musste er jahrelang warten, bis er diesen Sohn bekommen hat. Gott hat uns ewiges Leben versprochen und trotzdem sehen wir, dass wir durch Leid, durch Tränen, durch Trauer und durch echte Gefahr gehen. Es ist real, die Gefahr, die um uns herum herrscht. Es ist real, das Leid und der Tod um uns herum. Aber du darfst wissen, dass Gottes Wort stärker ist als jede Gefahr, als jede Trauer, als jeder Verlust, den du erlebst. Und nach diesem Vorschlag, wenn wir dann zu Vers 5 kommen, dann passiert etwas Merkwürdiges. Eigentlich hätte Absalom Ahitophels Plan sofort umsetzen sollen. Alle waren einverstanden, alle fanden den Vorschlag gut. Und Vers 4 sagt uns, das schien dem Absalom gut und auch den Ältesten. Und Absalom sagt, ruf doch mal den Hussai her, den Achita, lass uns doch mal hören, was er zu sagen hat. Aber warum? Warum tut man das, wenn man den besten Ratgeber hat, der einen super Vorschlag gegeben hat? Der Text sagt es uns nicht direkt, aber wenn wir genauer hinschauen, dann sehen wir, wie brillant Ahitophels Plan war und wie Absalom eigentlich hätte gewinnen können, aber wie doch alles anders gekommen ist. Wir sehen in Ahitophel seinen Plan, den er zu Absalom spricht. Er sagt, ich werde die 12.000 Männer auswählen und nehmen. Ich werde David töten. Ich werde das Volk zurückbringen. Wir sehen also im Rat vom Ahitophel, der brillant war, dass er alles macht. Ahitophel, vier Dinge. Und Absalom ist derjenige, der daraus den Gewinn schlägt. Also wir sehen in der Geschichte von Ahitophel, in dem Plan, kommt Absalom überhaupt nicht vor. Und vielleicht hat Absalom das gespürt. Wir wissen es nicht. Vielleicht schien es so, dass er da gar nicht drin vorkommt. Wo bin ich als Held? Wo komme ich hier vor in der Geschichte? Lass mich doch hier noch jemand anders fragen. Vielleicht wollte aber auch Absalom ein weiser König sein und zeigen, hey, ich habe einen Ratgeber, aber ich habe noch einen anderen, beide auf meiner Seite, und ich werde so tun, als ob ich sie auf sie höre. Vielleicht kitzelt er aber auch Husseis Schmeichelei aus Kapitel 16 noch, wo er gesagt hat, dass er zum König hält. Was auch immer der Grund war, wir wissen es nicht genau, diese kleine, diese unscheinbare Frage, was sagt Hussai dazu, ist der entscheidende Moment. Nicht weil Absalom weise war, sondern weil Gott diese Frage in Absalom hineingegeben hat. Durch seinen Stolz, durch seine Eitelkeit, durch etwas, was Absalom dazu geführt hat, diese Frage zu stellen. Und der Mensch, der seine eigene Größe haben will, der wird langsam blind oder er wird blind. Das ist die tiefere Wahrheit in diesem Vers. Absalom sieht nun Husseis Plan, weil er sich selbst darin sieht. An der Spitze eines gewaltigen Heeres. Versammel alle Männer von Dan bis Beersheba, sind alle 12 Stämme. Sammel die zusammen und du wirst an der Spitze reiten. Du wirst sie antreiben. Du bist im Rampenlicht, Absalom. Und in all dem könnt ihr euch vorstellen, wie Ahitophels kluger Plan immer mehr in den Schatten von Absaloms Eitelkeit verschwindet. Hussai weiß, was auf dem Spiel steht. Er weiß, dass es nicht nur darum geht, den Plan von Ahitophel zunichte zu machen, sondern es geht um das Leben Davids. Es geht um das Leben seines Königs, um sein Volk Israel, die mit David gegangen sind. Und das Erste, was Hussai macht, er widerlegt nicht den Plan. Er sagt einfach, diesmal ist der Rat Ahitophels nicht gut. Und ihr könnt euch vorstellen, ein Mann, über den man sagt, dass man, es ist so, als ob man Gott befragt und er gibt einen guten Rat und jemand sagt, diesmal ist der Rat nicht gut. Alle Männer, all die Ältesten halten wahrscheinlich die Luft an. Was passiert gerade? Sagt er wirklich, dass dieser Vorschlag nicht gut ist? Und Hussai zieht alle Register. Er appelliert zuerst an die Vernunft Absaloms. Absalom, du kennst doch deinen Vater. Du weißt, dass er ein Krieger ist. Du weißt doch, dass er sich schon längst versteckt hat. Er liegt nicht mehr bei seinem Volk. Er ist nicht mehr bei seinem Volk. Er ist wahrscheinlich in irgendeiner Schlucht, in irgendeiner Höhle. Und du weißt auch, er ist mit den Helden gezogen. Und diese, sie kämpfen wie eine Bärin, die nach ihren Jungen sucht, die weggenommen worden sind. Das ist die Vernunft von Absalom. Er appelliert an Absaloms Angst. Absalom, was ist? Was ist, wenn jetzt Ahitophel, nur ein Mann, der muss fallen. Ein Mann wird verletzt, er stirbt. Und auf einmal rufen alle Leute, David hat das Heer Absaloms geschlagen. Was passiert? Derjenige, der die größte Angst hat, der den größten Mut hat, er hat Angst. Und dann kommt er zu Absaloms Eitelkeit. Lass ganz Israel zu dir versammelt werden, von Dan bis Beersheba. Und du selbst geh mit ihnen in den Kampf. Absalom, du bist im Mittelpunkt von diesem Plan. Du bist derjenige, der es anführt. Du bist, der den triumphierenden Feldzug voranbringt. Das ist kein schmutziger Überfall wie in Aitofelwill. Das ist keine Überraschung. Das bringt alles nichts. Du brauchst einen siegreichen Feldzug. Das ist der ganze Plan Husseis, den er auflegt und die Dinge, an die er appelliert bei Absalom. Und dann schau mal in Vers 14. Was lesen wir hier in 2. Samuel Vers 14? Da sprach Absalom und alle Männer Israels: Der Rat Husseis des Achitas ist besser als der Rat Aitofels, aber der Herr fügte es so, dass der gute Rat Aitofels zunichte wurde, damit der Herr das Unheil über Absalom brächte. Wenn wir nur strategisch betrachten, dann wissen wir, dass Aitofels Plan der viel bessere war als Husseis. Er hatte Schwächen. Warum? Der Plan von Hussei hat bedeutet, dass David Zeit bekommt. Bis er die ganze Armee von Dan bis Beersheba eingesammelt hätte, wären vielleicht Wochen vergangen. David hätte sich schon sonst wo verstecken können. Und David war vertraut mit Fliehen. Er ist vor Saul geflohen und Saul hat ihn nicht bekommen. Aber Absalom merkt das nicht. Er sieht nicht die Schwächen in Husseis Plan. Er sieht nicht den Vorteil in Aitofels Plan. Er sieht nur sich selber voranschreiten bei diesem Feldzug. Und der Autor sagt uns: Aber der Herr fügte es so, dass der gute Rat Aitofels zunichte wurde, damit der Herr das Unheil über Absalom brächte. Und dieser Vers, er ist eigentlich das Herzstück dieses ganzen Abschnittes. Es ist nicht Husseis Rhetorik und die Elemente, die er benutzt, um Absalom davon abzuhalten, David einzuholen in dieser Nacht. Es ist nicht Absaloms Eitelkeit, auch wenn er sie hatte. Es sind nicht politische Zufälle, sondern derjenige, der hinter all dem steht, ist Gott. Und achte auf die Formulierung: Damit der Herr das Unheil über Absalom brächte. Es ist kein Zufall oder kein zufälliges Ergebnis, dass Absalom diese Frage gekitzelt hat und von Hussein wissen wollte, wie er vorangehen sollte oder was seine Idee war. Es ist das göttliche Gericht, das wir hier sehen. Gott ist nicht nur der liebevolle Beschützer vor David und vereitelt den Plan Absaloms, sondern er ist genauso der Gott, der richtet, nämlich die Sünde Absaloms, die er begangen hatte. Wir sehen also in Gottes Souveränität, dass er sowohl gnädig ist als auch gerecht. Er bewahrt seinen König und er richtet alle, die gegen ihn kämpfen. Und beides gehört zusammen. Der Kommentator Dale Ralph Davis, den ich oft benutze, gerade in den ersten zwei Samuel-Büchern, er hat Folgendes gesagt über diese Geschichte. Er sagt, ich zitiere ihn hier: Gottes Souveränität ist hier unsichtbar. Kein Donner, kein Engel, keine sichtbare Einmischung. Nur ein leiser, nüchterner Satz des Erzählers als Randnotiz. Und doch ist das der wichtigste Satz des Kapitels. Dieser Vers 14, aber der Herr fügte es so, zeigt Gottes stille Souveränität in dieser ganzen Geschichte. Gott regiert hier nicht nur die großen Schlachten, die wir gesehen haben. Gott regiert hier die Konferenzräume. Er regiert die Eitelkeit der aufgeblasenen Prinzen. Er regiert hinter den Kulissen. Er ist unsichtbar. Er ist still und er ist absolut souverän. Das ist Gott, den wir anbeten, zu dem wir als seine Kinder gehören. Und auch wenn du zurückblickst auf all die Jahre, die du schon erlebt hast, dann erkennst du: Damals kam dieses Gespräch zustande, deswegen habe ich das und das. Damals wurde mir diese Tür verschlossen, ich konnte diese Arbeit nicht tun oder ich wurde nicht angenommen oder dieser Plan ist gescheitert. Und jetzt sehe ich, dass Gott genau das gebraucht hat, um mich hierher zu führen, um mich in die Gemeinde zu führen, um mich dieser Person vorzustellen, um meine Frau oder meinen Ehemann kennenzulernen, um andere Dinge zu erfahren, die Gott vorhat mit dir. Und vielleicht sahen diese Ereignisse wie eine Niederlage aus. Ja, wenn der Arbeitsplatz verloren geht, dann fragt man sich, wieso? Wenn ein Umzug scheitert oder man kein Haus findet, wenn vielleicht sogar eine gute Beziehung zerbricht. Und später zeigt sich, Der Herr hat uns geführt und er hat uns auf einen viel besseren Weg geführt, wie wir es uns nicht vorstellen können. Und das bedeutet nicht, dass wir all das, was wir erleben, verstehen oder dass es für uns einfach ist. David verstand in diesem Moment nicht, was Gott mit ihm vorhat. David war in Todesangst. Er ist vor seinem Sohn geflohen. Er ist raus aus Jerusalem. Er wusste nicht, was er tun sollte. Soll er den Jordan überqueren? Soll er hier bleiben? Soll er woanders hinfliehen? David wusste nicht, wie Gott ihn führt, aber er vertraute Gott darin. Und das genügte ihm. Und genauso soll es auch uns helfen zu wissen, Gott hat das letzte Wort in unserem Leben und in unserer Geschichte. Das ist Gottes stille Souveränität. Gott regiert souverän. Aber wie führt er in seinen Plan in unserem Alltag aus? Wie sehen wir seine Souveränität um uns herum? Und wir nennen das Vorsehung. Das ist der zweite Punkt, eine Vorsehung, die spannend ist. Das ist der Abschnitt 15 bis 22. Wir sehen, dass Gottes Vorsehung alles andere als langweilig ist. Manchmal sogar nervenzerreißend spannend, so wie in unserer Geschichte. Hussai, er weiß nicht, wie Absalom sich entschieden hat. Er ist da schon weg, als Absalom zu dem Kreis tritt und sich beratet. Er hat nur zwei Ratgeber gehört. Er kann sich nicht sicher sein, dass sein Plan gewählt wurde. Und woher sehen wir das? Weil er David erzählt oder weil er Zadok und Abiatar sagt, dass, was Aitofel geraten hat und was er geraten hat. Also schickt er sofort diese Nachricht los. Warnt David. Er soll kein Risiko eingehen. Er soll den Jordan überqueren, noch heute Nacht. Es ist eigentlich wie ein echter Spionagetriller, was wir oft so sehr lieben. Zumindest einige von uns. Jonathan und Ahimas warten draußen auf der Quelle von En-Rogel und sie warten auf eine Magd. Und diese Magd bekommt Informationen von Zadok und Abiatar und diese Magd soll die Botschaft überbringen. Und sie geht zu dieser Quelle und sie überbringt die Botschaft. Unbemerkt. Sie tut so, als würde sie Wasser holen aus der Quelle und sagt ganz leise, sagt David das und das, das hat Aitofel geraten, das hat Usai geraten, das sollst du tun. Und die zwei, nachdem sie die Botschaft erfahren haben. Sie rennen los. Aber der junge Mann sieht sie, irgendein junger Mann, wir kennen seinen Namen nicht. Er sieht sie, er kennt sie und was tut er? Er ist auf der Seite Absaloms und er verratet Absalom genau das, was passiert ist. Und so laufen diese beiden Jungen los und sie laufen nach Bachurim und dort bei irgendeinem Mann, dieser Mann ist David treu, steigen sie in seinen Brunnen hinein. Und die Frau des Hauses, was macht sie? Sie geht raus, sie hat eine Decke dabei, sie legt die Decke über den Brunnen, sie legt ihre Weizenkörner darauf oder Getreidekörner. Es sieht ganz normal aus, als ob sie da etwas mit den Getreidekörnern anfängt. Und Absaloms Männer kommen. Wo sind Jonathan und Ahimas? Und die Frau sagt, die sind schon über den Bach gegangen. Die Männer suchen, finden nichts und kehren um. Und erst dann, ihr könnt euch vorstellen, die beiden schleichen ganz leise aus dem Brunnen heraus, dass sie nicht wieder erwischt werden, dass nicht wieder etwas passiert. Und sie übereilen zu David und überbringen die Nachricht. Und David erfährt die Nachricht und er überquert den Jordan noch in dieser Nacht. Und wir sehen, dass bis morgen niemand mehr auf der falschen Seite ist, um gefangen zu werden. Und es ist wie ein Spionagetriller. Aber es ist noch mehr. Wir sehen hier ein kleines Fenster in die Vorsehung Gottes. Schau, wie viele Dinge hätten schief gehen können. Gerade dieser junge Mann, wir kennen seinen Namen nicht, er sieht diese Männer, wie sie die Nachricht bekommen oder wegrennen. Er erkennt sie auch noch und er ist auf der Seite von Absalom. Genau dieser junge Mann. Und es scheint so, als ob es umsonst war. All dieses geheime Netzwerk, das David aufgerichtet hatte, ist fast vergebens. Doch was machen die beiden Männer? Sie finden ein Versteck. Sie kommen zu einem Mann nach Bahurim und dieser hat so zufällig einen Brunnen. Und sie denken so, oh, lass uns doch in den Brunnen gehen, das ist doch ein gutes Versteck. Wenn der Brunnen sichtbar gewesen wäre, könnt ihr euch vorstellen, dass sie wahrscheinlich auch reingeschaut hätten, die Männer von Absalom. Was macht die Frau? Sie denkt ganz schnell. Sie legt eine Decke drüber, sie legt Getreidekörner drüber. Denkt ihr, die zwei Männer haben nicht gründlich gesucht, bevor sie weitergegangen sind? Hätte nur ein einziges Rädchen nicht funktioniert, wäre die Botschaft nicht angekommen. David wäre nicht gewarnt worden. Ahithophels Plan wäre vielleicht sogar doch noch umgesetzt worden. Aber ihr könnt euch vorstellen, wie in einem Zahnrad, wo die Räder ineinander greifen, ist hier Gottes Vorsehung. Und keins dieser Rädchen ist abgenutzt. Keins dieser Rädchen versagt. Alles dreht sich genau so, wie Gott es haben will. Das ist es, was uns an dieser Vorsehung Gottes doch zum Staunen bringen sollte. Seht ihr nicht, wie spektakulär diese Spionagetrille auch ist? Und in den meisten Filmen wissen wir das Ende nicht und wir wussten es schon, weil uns der Autor diese Randnotiz gegeben hat. Aber all diese Rädchen greifen ineinander. Es sieht aus wie Zufall. Es sieht aus wie Glück, dass sie den Brunnen finden, dass sie da reinsteigen. Es sieht aus wie menschliche Tüchtigkeit von der Frau, dass sie so klug ist, dass sie eine Decke drüber legt und ja, sie hat gelogen und wir können gerne auch in der Kaffeepause darüber reden, aber sie versteckt die zwei Männer, die schnell in den Brunnen laufen und geht ihrer Arbeit nach. Wir dürfen bei all dem nicht vergessen, es ist Gott. Es ist Gott, der wirkt. Er ist in allem dabei. Und auch hier möchte ich wieder Davis zitieren. Ich fand es so erstaunlich, was er sagt. Er sagt, Gottes Zepter ist unsichtbar. Seine Souveränität versteckt sich hinter den Gesprächen und Entscheidungen und Krisen unseres Lebens. Wir sehen nur Supermärkte. Wir sehen nur, wo sind die Eltern mit Kleinkindern, Windeln vor uns. Wir sehen, liebe Kinder, Schulaufgaben, viele Schulaufgaben. Aber durch und mit diesen Dingen, hinter all dem steht Gott. Er hat dich in diese Schule geführt. Er hat dir diese Eltern gegeben. Er hat uns diese Kinder gegeben. Er hat uns diesen Ehepartner gegeben. Er hat uns vielleicht alleine erstmal dargestellt. Er hat uns Menschen genommen, die uns kostbar waren. Gottes Zepter ist unsichtbar, sagt Davis. Und hinter all dem steht unser Herr. Unser Gott. Und sein König wird bewahrt. Gott bedient sich dieser namenlosen Dienerin. Wir wissen nicht, wie sie heißt, die diese zwei fremden Jungen, die sie eigentlich gar nicht kennt, in einen Brunnen versteckt. Wir sehen, dass sie mutig war, dass sie eine Handvoll Getreidekörner benutzt hat oder dass Gott eine Handvoll Getreidekörner benutzt hat, um seinen Plan auszuführen. Das ist schon erstaunlich. Gottes Vorsehung verbirgt sich in den alltäglichen Dingen. Wir sehen, wenn wir in die Bibel schauen, ein Haufen dieser Vorsehungen Gottes. Wir sehen Mose. Die Mutter legt in ein Körbchen und die Tochter des Pharaos findet dieses Körbchen vom Nil. Wir sehen es bei Esther, wo Gott die Schlaflosigkeit dieses heidnischen Königs benutzt, dass er in der Geschichte nachschlagt und sieht, wer ihn bewahrt hat vor dem Tod. Und so die Juden davor bewahrt, umgebracht zu werden. Und vielleicht bist du heute als Teenager hier und denkst dir, hat Gott überhaupt einen Plan für mich? Alles in der Schule fällt mir gerade so schwer. Meine Freunde, die machen mich fertig, weil ich an Gott glaube. Sie ziehen über mich her. In der Schule, die Aufgaben fallen mir auch gerade so schwer und auch die Lehrer lachen mich aus oder meinen es nicht ernst in der Religion mit Gott und sagen, die Bibel ist nicht wahr. Und du denkst dir, vielleicht siehst du Gott nicht. Oder jemand anders sitzt hier und denkt sich schon, was kann ich für Gott tun? Ich bin schon älter, ich bin zu Hause, ich bin allein. Was kann Gott Großes schon mit mir vorhaben? Aber schau auf die Frau in Bahurim. Ein bisschen Getreide, eine Decke und ein richtiger Moment, den Gott benutzt, um seine Heilsgeschichte zu schreiben. Du musst Gottes Pläne nicht verstehen, während du mittendrin steckst. Dieser große Gott webt aus den scheinbaren kleinen Fäden, die so unwichtig für uns sind, ein bedeutendes und gewaltiges Bild der Gnade für uns, seine Kinder. Und dann kommen wir zu Vers 22. David ist über den Jordan, er ist sicher. Und der Text sagt, als es Licht am Morgen wurde, fehlte keiner, der nicht über den Jordan gegangen wäre. Kein einziger ist zurückgeblieben. Gott hat das letzte Wort. Er hat alle sicher bewahrt, dass sie über den Jordan gehen konnten und er hat sein Wort eingehalten. Seine Verheißung an David bleibt bestehen. Und David kommt nun mit seiner Gruppe nach Mahanaim. Und dass der Autor vergisst, den Namen der Frau zu nennen oder auch einige Personen eigentlich nicht erwähnt, aber Orte nennt, kann auch eine wichtige Notiz für uns sein. Eine geografische Notiz in dem Fall. Was bedeutet Mahanaim? Zwei Lager. Zwei Lager ist die Bedeutung dieses Wortes. Und genau hier an diesem Ort hat Jakob den Engel des Herrn begegnet. Hier hat er gekämpft, in 1. Mose 32, an dem Ort Mahanaim. Es gab schon eine Begegnung mit Gott an diesem Ort. Und nun ist sein König David an diesem Ort. Denkt ihr, das ist Zufall? In der Vorsehung Gottes gibt es keine Zufälle. Und so sehen wir, also und mitten in dieser Geschichte von David seiner Flucht, sehen wir nun das Ende der Feinde Davids und die Treue des Herrn. Das Ende der Feinde und die Treue des Herrn. Vers 23. Lasst uns ihn vorlesen. Er ist nicht ganz einfach, aber wir wollen uns ihn anschauen. Als aber Ahitophel sah, dass sein Rat nicht ausgeführt wurde, sattelte er seinen Esel, machte sich auf und ging heim in seine Stadt. Und er bestellte sein Haus und er hängte sich und er starb und wurde in das Grab seines Vaters gelegt. Das ist ein einziger Vers. Es ist kein sehr langer Vers oder keine sehr lange Beschreibung. Es ist ein sehr nüchterner Vers. Wir finden keine Gefühle oder sonstige Emotionen. Es ist fast so, als ob dieser Vers beiläufig erwähnt wird. Und doch, es ist ein sehr schwieriger Vers in diesem Kapitel. Denn was finden wir hier? Wir finden das Ende von einem Feind von David, der sich selbst das Leben nimmt. Ahitophel weiß nämlich, was es bedeutet, dass ein Rat nicht ausgeführt worden ist. Er ist kein Narr. Wir wissen, es ist einer, als ob man Gott befragt hat. Also er ist sehr weise und schlau, auch wenn er es für die falschen Zwecke nutzt. Wenn Husseys Plan gewählt wurde, dann weiß er, dass David Zeit bekommen hat, sich zu organisieren. Dann weiß er, dass Absaloms Sache verloren ist. Und er weiß, was das für ihn bedeutet. Für einen, der die Seite gewechselt hat, der seinen eigenen König verraten hat, gibt es keinen Ausweg, sagt sich Ahitophel oder denkt sich wahrscheinlich Ahitophel. Und so reitet er nach Hause und er bestellt sein Haus zusammen. Er regelt wahrscheinlich alle seine Dinge, weil er bestellt ja sein ganzes Haus, wird oft so getan, dass man dann eben noch gewisse Dinge regelt und er hängt sich. Und das ist nicht nur eine historische Notiz über die Person Ahitophels. Das ist das Bild eines Mannes, der keine Hoffnung hat. Ahitophel war der klügste Ratgeber Israels und am Ende seiner Geschichte steht, er sieht keinen Ausweg, keinen. Sein ganzes Leben auf Klugheit gebaut, auf Einfluss gesetzt, auf die richtige Seite gehofft und jetzt der Strick. Und hier finden wir in der Geschichte Ahitophels, sie wird so genau beschrieben oder so beschrieben, dass wir genug Informationen haben und auch verbunden mit dem Psalm 41 sehen wir, dass diese Geschichte ein Vorschatten ist auf ein Ereignis im Neuen Testament. An wen erinnert euch eine Person, die seinen Herrn verraten hat, die keinen Ausweg mehr gesehen hat und die sich selbst erhängt hat und umgebracht hat? Es ist Judas Iskariot, auch er ein Verräter seines Königs. Auch er ein Mann, der am Ende seiner Möglichkeit keinen Ausweg mehr sah oder am Ende seines Weges keinen Ausweg mehr sah. Auch er ein Strick. Es ist kein Zufall, liebe Gemeinde, dass der Erzähler diese Parallele aufbaut. Ahitophel ist das Urbild dieses Verräters, der gegen Gottes Gesalbten kämpft und am Ende sich selber richtet, weil er weiß, er hat verloren. Aber wir sehen hier, und das ist der entscheidende Unterschied, was wäre passiert, wenn Ahitophel nicht nach Hause geritten wäre? Was wäre, wenn er zu David gegangen wäre? Wenn er auf Knien gefallen wäre, um Vergebung gebeten hätte? Wir wissen es nicht. Die Bibel gibt uns diese Begebenheit nicht oder diese Erzählung. Aber wir wissen und kennen eine Geschichte aus dem Neuen Testament, die zeigt, dass Gottes König auch Verräter annimmt. Wir reden hier nicht von Judas. Wir reden hier von Petrus. Petrus hat seinen König, also Jesus, dreimal verleugnet. Und Jesus fragt ihn nicht, warum hast du das getan, Petrus? Was bist du denn für ein Apostel? Was bist du für ein Jünger? Ich dachte, du stehst an meiner Seite. Ich dachte, du willst mit mir in den Tod gehen. Das sind alles nicht die Worte, die Jesus ihm sagt. Als Jesus ihm begegnet, fragt er ihn, Simon, liebst du mich? Verrat ist kein Ende, zeigt uns das Neue Testament, solange der König noch lebt. Und vielleicht sitzt du heute hier oder vielleicht sitzt jemand heute hier, der denkt, er ist eher auf der Seite von Ahithophel, auf der Seite von Absalom, der gegen den König Gottes kämpft, nicht gegen David, sondern gegen Jesus, der auf der falschen Seite steht, der Dinge getan hat, die er nicht rückgängig machen kann. Der denkt, es gibt keinen Weg zurück, es gibt keinen Ausweg. Der Text sagt dir, Ahithophels Weg ist nicht der einzige Weg. Es gibt einen König, der Verräter annimmt. Und dieser König heißt Jesus Christus. David ist der gesalbte König, der verfolgt wird, der fliehen muss, der alles scheinbar verliert. Jesus, der Sohn Davids, wurde verraten, wie bei David Ahithophel war es bei ihm Judas. Er wurde von seinem eigenen Volk verworfen. Judas, der Verräter, endet wie Ahithophel am Strick. Und die Parallelen sind nicht zufällig. Der Erzähler des Alten Testaments wird durch den Heiligen Geist so geführt, dass er die Geschichte genauso aufbaut. Aber dann, und das ist der entscheidende Unterschied, David überlebte, weil Gott ihn bewahrt hat. Der König Gottes, der gesalbte König Gottes überlebte, weil Gott ihn bewahrt hat. Was ist mit Jesus? Wo ist die Parallele hier? Jesus, der wahre Sohn Gottes, er ist gestorben, er starb. Warum wurde er nicht bewahrt? Wir sehen das und finden das im Neuen Testament. Denn es gibt noch eine viel tiefere Verheißung, die Gott dadurch erfüllt hat. Erinnert ihr euch noch an Ahithophels Plan? Was war eins seiner Punkte? Er hat gesagt, töte nur den König und das Volk wird zurückkehren. Das war der Mordplan von Ahithophel. Aber was sehen wir am Kreuz? Am Kreuz sehen wir buchstäblich die genaue Umkehr davon. Der König stirbt, damit das Volk leben kann. Das, was als Vernichtungsplan gedacht war, wird zum Rettungsplan Gottes. Die Logik des Bösen ist nicht die Logik der Gnade. Und dieser König ist auferstanden. Er regiert, nicht im Verborgenen, sondern zur Rechten des Vaters. Das finden wir im Neuen Testament. Er sitzt und regiert über die Throne und Mächte und Gewalten. Sein Reich kann nicht fallen. Und was bedeutet das konkret, wenn Christus auferstanden ist und regiert? Das bedeutet, dass die Vorsehung, die wir in 2. Samuel 17 gesehen haben, Gott durch eine Decke, durch ein paar Körner, die Heilsgeschichte schreibt, die in Jesus Christus nicht kleiner geworden ist. Sie ist größer geworden, weil Gott, der König, regiert in der Bedrängnis. Weil die Verheißung, auf die sich David gestützt hat, in Christus Ja und Amen ist. Gottes Treue ist eine grundlegende und wichtige Eigenschaft von ihm. Sie ist der Grund, auf den du heute stehst als sein Kind. Gott hat David eine Verheißung gegeben und das Haus und dein Königreich sollen für immer bestehen. Dein Thron soll auf ewig fest gegründet sein und diese Verheißung war noch nicht im Raum und Gott bricht seine Verheißung nicht. Und deshalb konnte Ahithophels Plan nicht funktionieren. Nicht, weil Hussein besonders redegewandt war oder schlauer war, sondern weil Gott seinem Wort treu ist. Und das hilft uns als Christen auch Mut zu schöpfen. Wir sind ein Teil von Gottes Kinder. Wir sind ein Teil Gottes Bundesfamilie. Gott hat in dir, in Jesus Christus, die Verheißung gegeben, niemand soll dich aus meiner Hand reißen. Johannes 10, Vers 28. Ich werde dich niemals verlassen. Hebräer 13, Vers 5. Alle Dinge dienen dir zum Besten. Römer 8, 28. Das sind nur drei von vielen Verheißungen aus der Bibel, die genauso real sind, die genauso in Erfüllung gebracht werden durch Gott. Weil er treu ist. Und ich möchte die Predigt mit einem Bild schließen. Wenn du in die Verse 27 bis 29 schaust, dann siehst du, David ist in Mahanaim angekommen. Er hat überlebt. Er ist erschöpft, er ist hungrig und so kommt er mitten aus der Wüste. Und ihm begegnen drei Männer. Wir hatten das schon, dass David drei Feinde begegnet oder drei Leute, die ihn verspottet haben und drei, die auf seiner Seite sind. Und hier sind es wieder drei. Drei Männer. Völlig unerwartet haben diese drei Männer Betten dabei. Sie haben Schüsseln dabei, Töpfergeschirr, Gerste, Malz, Linsen, Bohnen, Honig, Käse und Schafe. Und was sehen wir hier? Der Text sagt nicht, dass es drei Helden waren. Der eine war ein ehemaliger Feind vom Volk Israel. Der eine war ein früherer Saul-Anhänger und der dritte war einfach nur ein alter Mann. Und sie sagen einfach ihre Erklärung für all das, was sie mitgebracht haben. Das Volk ist hungrig und müde und durstig, weil sie in der Wüste waren. Wir denken oft, Gott rettet durch unglaublich große Pläne. Es muss etwas Gewaltiges passieren. Gottes Souveränität muss groß sein. Gott rettet David nicht durch große Pläne, sondern in seiner verborgenen Souveränität. Aber Gott rettet David nicht nur, sondern er versorgt ihn auch. Der König bekommt Käse. Ich denke, er wird sich über Brot gefreut haben, aber auch noch Käse, Honig. Der Gott, der in den Beratungsräumen Absaloms regiert hat und regiert, ist derselbe, der für uns oder für seinen erschöpften König und verzweifelten König sorgt und der genauso auch für uns sorgt. Das ist derselbe Gott. Er hat sich nicht verändert. Gott lenkt alle Königreiche. Er kümmert sich auch um die kleinen Dinge. Und denkt ihr, wenn ihr Psalm 23 liest, David flieht vor seinem eigenen Sohn Absalom, vor seinen Feinden, und er bekommt ein Bett und er bekommt Essen. Was denkt ihr, wie kostbar und wunderbar der Psalm 23 ist? Gerade der Vers, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das ist der Gott, dem wir gehören. Das ist der Gott, der im Verborgenen regiert, der Gott, der seiner Verheißung treu bleibt, der Gott, dessen König nicht nur regiert, sondern auferstanden ist. Das ist der Gott, der sich nicht nur um große Dinge kümmert, sondern auch um die kleinen Dinge in unserem Leben, um das Essen, um die Kleidung und um unsere Gesundheit. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und dir denkst, die Partie, die du gerade gespielt hast, sie sieht verloren aus, dann darfst du nicht vergessen, Gott war in dieser Nacht bei David, ohne dass David es sehen konnte. Gott hat in seiner Vorsehung alles so geführt, dass sein König zur Ruhe gekommen ist und versorgt wurde. Und genauso dürfen wir als seine Kinder diese Wahrheit haben. Gott sorgt sich um uns, auch wenn wir es nicht sehen. Und er versorgt uns mit den Dingen, die wir brauchen, auch wenn sie so klein sind. Wir sind als seine Kinder Teil dieser wunderbaren Verheißung oder Teil dieser wunderbaren Bundesfamilie, die Verheißung greifen darf. Lasst uns ins Gebet gehen und diesem Gott Danke sagen. Amen.